und willkommen zu Gemeinsam statt Einsam, unserem Podcast zum Thema Beratungsangebote für LGBTQIA+-Personen.
In dieser Episode hört ihr Moritz und Lisa im Gespräch mit Ellen Kiebacher von der AIDS-Hilfe Oldenburg.
Gut, dann freue ich mich, dass Ellen Kiebacher heute bei uns ist. Ellen ist in der AIDS-Hilfe in Oldenburg und auch schon ziemlich lange. Sie ist schon 15 Jahre mit dabei und ist nicht nur in Oldenburg aktiv, sondern auch niedersachsenweit im Arbeitskreis Flucht und Migration und betreut eben auch in der AIDS-Hilfe in Oldenburg die Thema Frauen, Drogenhaft und eben Flucht und Migration. Ja, schön, dass du da bist, Ellen. Hallo.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf und was erzählen darf heute. Super.
Klar, gerne. Vielleicht vorweg, wie kann man euch am besten so erreichen?
Also im Moment kann man uns dadurch durch die Corona-Situation sicherlich über die Homepage erstmal erreichen, um zu gucken, wie sind andere Kontaktmöglichkeiten gerade verfügbar, wie ist gerade der aktuelle Stand der Situation bezüglich Corona-Schutzmaßnahmen. Da würde ich tatsächlich auf die Homepage verweisen, da versuchen wir es möglichst aktuell zu halten. Das wäre unter www.aidshilfe-oldenburg.de. Da findet man auch Telefonnummern und alles, genau. Und das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, im Moment erstmal einen Kontakt herzustellen. Und dann kann man weiter gucken, wie wir den dann bezüglich einer Beratung oder wie auch immer gestalten. Genau.
Ja, viele kennen ja sicherlich irgendwie den Begriff AIDS-Hilfe, aber also was konkret macht ihr denn in Oldenburg?
Ja, der Begriff AIDS-Hilfe ist natürlich ein althergebrachter Begriff und AIDS in der Form ist natürlich gar nicht mehr unbedingt das große Thema. Aber es ist halt ein alter Name, der aus der Gründungszeit in den 80er Jahren, da ist es entstanden. Und unsere Arbeitsfelder haben sich natürlich weiterentwickelt. Also zu Beginn war es halt tatsächlich eher Pflege und Begleitung, Sterbebegleitung und Begleitung der Angehörigen. Und inzwischen ist es viel mehr, hat sich verlagert auf die Prävention, was HIV-AIDS und auch was STIs, also sexuell übertragbare Infektionen angeht. Da zu gucken, wie kann man Menschen dazu bringen, ihr Verhalten, ihr Sexualleben, ihre Sexualität möglichst risikoarm zu gestalten und individuelle Methoden zu entwickeln, damit die Menschen halt einfach ihre Risiken bezüglich HIV und anderer STIs gut einschätzen können und dann damit einen eigenen Umgang finden können. Darüber hinaus geht es natürlich, wir arbeiten nach dem Prinzip Sex hoch 3, das heißt sexuelle Gesundheit, sexuelle Vielfalt und sexuelle Selbstbestimmung. Das sind so die drei großen Themen, die unsere Arbeit immer begleiten, um zu gucken, dass Menschen halt ja möglichst in jeglicher Form der Vielfalt selbstbestimmt ihre Sexualität leben können.
Ich habe gelesen, dass sie ja auch quasi Selbsthilfegruppen unterstützt, also quasi nicht nur direkt von euch aus beratet, sondern eben auch Gruppen moderiert, oder wie läuft das dann ab?
Genau, also wir haben unterschiedliche angedockte Gruppen. Wir machen natürlich auch Beratung und Betreuung von HIV-betroffenen Menschen, also Menschen, die HIV-positiv sind. Und da ist natürlich auch eine große Gruppe von Menschen, die einfach auch Selbsthilfe suchen. Also zu gucken, sich mit anderen, die eben auch betroffen sind, auseinanderzusetzen, sich da gegenseitig zu empowern und aufzuklären und zu gucken, wie kann das Leben mit HIV möglich sein, zu welchen Ärzten kann man gehen, wo und wie kann ich mich selbst vernetzen und kann mein Leben relativ gut selbst gestalten. Das ist zum einen die Selbsthilfegruppe Pluspunkt, die wir haben. Da sind überwiegend Langzeitinfizierte drin, die dementsprechend auch noch anders mit der Erkrankung auch körperlich andere Auswirkungen haben, noch durch alte Medikamentenregime und so weiter. Wir haben aber auch das Queer Refugee Café und den Queer Refugee Support zum Beispiel. Das sind queere Geflüchtete, die auch in der Selbsthilfegruppe sozusagen versuchen, den Zugang hier zur Community vor Ort zu bekommen und ihr Leben als queere Geflüchtete mit den ja doch sehr spezifischen oder in der sehr spezifischen Situation hier irgendwie umzusetzen. Genau.
Jetzt, du hattest es schon so ein bisschen angesprochen, wie man euch kontaktieren kann, aber die ganzen Gruppen und so weiter bauen ja schon sehr viel auf persönlichem Begegnen und irgendwie diskutieren, sich austauschen. Was ist so gerade so deine Einschätzung? Ist es trotz Corona gerade auch noch möglich oder wie überbrückt ihr quasi so die Distanz, die durch die ganzen Online-Formate entstehen kann?
Ja, es ist schon relativ schwierig. Also da kommen mehrere Punkte zusammen. Einmal sind die Menschen, die HIV-positiv sind, ja durchaus auch aufgrund ihrer Historie davon betroffen, dass immer sehr viel Distanz zu ihnen gehalten wurde, gerade in den ersten Jahren oder in den ersten Jahrzehnten der HIV-Pandemie, dass da viel Ausgrenzung, viel Isolation stattgefunden hat und auch nach wie vor stattfindet. Deswegen sind diese Menschen schon auch auf eine besondere Art von dieser Corona-Situation betroffen. Also Mundschutz tragen, keinen Körperkontakt, Abstand halten, sind Sachen, die sie sicherlich an ganz vielen Punkten an die 80er, 90er Jahre erinnern und dadurch nochmal einfach verstärkt für diese Menschen zu tragen kommen in ihrem Alltag. Es ist tatsächlich wirklich schwierig. Also man kann relativ viel auffangen, natürlich über Telefon und auch über irgendwelche Videokonferenzen oder Ähnliches. Das funktioniert ganz gut für Risikokontaktanamnese und zu gucken, ja, wer möchte einen Test machen oder wer hat sonst irgendwelche Beratungsfragen, wo kann ich einen Test machen, wie lange muss ich warten, dass ich meinen Test machen kann, hatte ich ein Risiko und so weiter. Aber in der Arbeit mit den Betroffenen ist es tatsächlich schwierig, da das über soziale Medien aufzufangen. Wir haben da schon gesagt, in sozial-psychosozialen Krisensituationen machen wir natürlich auch vor Ort Beratung und treffen uns mit den Menschen entweder draußen und gehen gemeinsam spazieren, was ja häufig für Kriseninterventionen sowieso nicht das schlechteste Mittel ist, sich im Freien zu treffen und gemeinsam zu laufen. Aber ja, es ist tatsächlich schwierig. Und der Kontakt unter den Leuten, es ist in Oldenburg im Umkreis der Aidshilfe in Oldenburg sind es auch inzwischen feste Strukturen. Die Menschen sind miteinander verbunden. Die haben weiterhin Kontakt über Telefon und Ähnliches. Aber man merkt doch, dass es vielen tatsächlich stark zu schaffen macht.
Und was genau ist eine psychosoziale Krisensituation?
Das kommt ganz drauf an. Also wir haben halt, wie gesagt, diese zwei Gruppen. Das sind einmal natürlich Menschen, die jetzt aus irgendeinem Grund meinen, sie haben sich gegebenenfalls infiziert, also sprich, weil sie in irgendeiner Form Risikokontakt oder einen vermeintlichen Risikokontakt hatten oder haben. Genau. Das kann man eigentlich, wie gesagt, relativ gut auch ausräumen und kann dann, es sei denn, es in den meisten Fällen liegt tatsächlich eher ein geringes Risiko vor. Aber in den Fällen, wo ein tatsächliches Risiko besteht, da muss man dann halt intervenieren und sich dann doch gegebenenfalls treffen und ganz klar einfach auch beraten dazu, dass es eigentlich an sich die Erkrankung so kein Todesurteil ist und das Leben auch mit HIV durchaus noch gut möglich ist, mit einer guten Lebensqualität und einer annähernd gleichen Lebenserwartung. Bei Menschen, die HIV-positiv sind, kommt es natürlich zum Teil immer wieder, HIV ist wie mit vielen anderen Erkrankungen auch, und chronischen Erkrankungen natürlich auch, geht es einher mit Depressionen und Isolation und all diesen Sachen. Ja, da wird es dann schwierig, da müssen wir dann gucken, wie wir das auffangen können. Das sind oft Menschen, die ja entweder in wirklich auch prekären Lebenssituationen leben, die zum Teil ihren Job, den sie dann irgendwann mal gefunden haben, wo sie als HIV-positive Person noch arbeiten können oder sich da auch wohl und aufgehoben fühlen, dass sie den verloren haben, dass das Geld nicht reicht, dass die Isolation zu groß wird, dass die sonst schwer aufgebauten Strukturen und Tagesabläufe und so durch Corona natürlich wieder eingebrochen sind. Die Menschen in Depressionen rutschen, in Sinnlosigkeit, Vereinsamung und so weiter.
Arbeitet ihr denn da auch mit anderen Stellen zusammen? Also zum Beispiel mit psychosozialer Beratung oder was Ähnlichem, an die ihr die Leute dann zum Beispiel verweisen könntet?
Das ist manchmal recht schwer. Also im Bereich HIV ist es tatsächlich eine schwere Situation, Menschen weiter zu verweisen, weil es kaum und gerade in Oldenburg und im Oldenburger Umland wenige Psychologen, Psychiater, Anlaufstellen gibt, die sich auf HIV spezialisiert haben. Das ist schon für den LGBTQI-Bereich relativ schwierig, dort Menschen zu finden, die sich damit wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Mit HIV zusammen wird es noch schwieriger. Es kommt dazu, dass die Menschen aufgrund dieser HIV-Diagnose wirklich so eine große Zugangsangst haben, dass wir bei vielen Fällen die einzigen sind, die von dieser Diagnose wissen und sie auch nicht bereit sind, weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil sie einfach entweder zu viel erlebt haben oder zu viel Angst haben, davor sich irgendwo zu outen und auf Unverständnis oder Vorurteile zu treffen. Und das gilt halt auch für psychosoziale Beratung, leider in vielen Fällen.
Ja, also das Stigma ist immer noch ein sehr großes Problem offensichtlich.
Das Stigma ist ein großes Problem auf beiden Seiten. Also das gefühlte Stigma ebenso wie das auch wirklich vorhandene, was gesellschaftlich nach wie vor da ist. Und das, wie gesagt, auch im Gesundheitssystem und an Stellen, wo man eigentlich von ausgehen würde, könnte vielleicht, dass da eigentlich mehr Offenheit herrscht, ist doch HIV und AIDS nach wie vor ein großes Tabu.
Wie ist es dann zum Beispiel mit der Queer Refugee Gruppe oder eben auch dem Arbeitskreis, den du leitest, der Flucht und Migration? Ist da dann mehr Präventionsarbeit, eben auch noch mehr psychosoziale Arbeit damit drin?
Also der Arbeitskreis Flucht und Migration ist eher ein Zusammenkommen aller AIDS-Hilfen oder der tätigen MitarbeiterInnen im Bereich Flucht und Migration, die da versuchen, Synergien zu sammeln, zu bündeln, sich auszutauschen, Strukturen auszubauen, Bedarfe abzuchecken und zu gucken, wie können die erfüllt werden und wie können wir sie politisch auch einfordern. Da findet in dem Arbeitskreis selber kein Kontakt mit KlientInnen statt. Das ist ein professionalisierter Arbeitsbereich, in dem wir, wie gesagt, einfach gucken, dass wir das koordinieren über Niedersachsen und Informationen und Synergien halt bündeln. Jetzt musst du mir nochmal den Antwort der Frage erzählen.
Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob ihr direkt quasi in der Queer Refugee Gruppe, die ihr Oldenburg habt, oder eben auch in dem AK eben, wie ihr da arbeitet.
Genau, also bei dem Queer Refugee Café zum Beispiel, da ist es natürlich, da geht es ganz viel darum, dass die Menschen zusammenkommen, sehen, sie sind nicht alleine, sie sind nicht die einzigen queeren Geflüchteten. Die haben ja ganz häufig auch noch Problematiken oder andere Problematiken im Outing, was die Familie angeht. Wenn sie in den Unterkünften, in Gemeinschaftsunterkünften noch untergebracht sind, ist es sicherlich sehr, sehr schwierig, sich dort zu outen, weil dann natürlich Repressionen sowohl von den anderen BewohnerInnen als auch von den Familien, was auch immer auf sie zukommt. Sie haben in den Heimatländern häufig auch Verfolgung, gerade aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität erlebt und sind deswegen natürlich noch ganz anders noch ganz anders gefangen in der Situation, in der sie sind oder haben ein ganz anderes Problem, an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich zu outen und auch frei ihre Sexualität und ihre Partnerinnenschaft und ihre Lieben zu leben. Und da ist das wirklich Selbsthilfe auf ganzem Basic-Niveau, dass man sich trifft, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie voneinander sich gegenseitig empowern, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Wie können wir damit umgehen? Wie kann es funktionieren, dass man sich outet, sich überhaupt erstmal in einem sicheren Raum zu wissen und sich dort outen zu können und dort sein zu können mit dem, wer man ist und wie Mann, Frau auch ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann geht es da natürlich auch darum, Zugänge zur Community hier vor Ort zu schaffen. Also den Menschen zu zeigen, wie kannst du in Deutschland oder in Oldenburg, wo kannst du Menschen kennenlernen, wie kannst du sie kennenlernen, welche Umgangs- und Verhaltensnormen oder Regeln sind in der Szene getroffen. Wir hatten am Anfang häufig Menschen, die über Online-Portale versucht haben, Kontakte aufzunehmen und Freundschaften zu finden und dann da doch in bestimmte Fallen getreten sind, weil einfach aufgrund sprachlicher und kultureller Barrieren große Missverständnisse aufgetreten sind, wozu jetzt dieser Chat oder diese Kontaktaufnahme dienen soll und all diese Sachen. Da geht es darum, das auch zu erklären, welche Verhaltenskodexe bestimmen die Szene und auch auf der anderen Seite zu gucken, dass man vielleicht die LGBTQI-Community hier vor Ort ein bisschen dafür sensibilisiert, wie man damit umgehen kann und wie wir es auch hinkriegen, LGBTQI-Geflüchtete zu integrieren und ihnen Raum zu geben und sie teilhaben zu lassen an unserer Community.
Du hattest jetzt so ein bisschen die Community schon angesprochen. Was du gerade alles erzählt hast, ist ja letztendlich ein riesen Themenbereich, was quasi alles in diesem Queer-Café passieren kann oder auch irgendwie geflüchtete Menschen miteinander oder mit euch jetzt irgendwie klären können. Inwieweit habt ihr denn eine Unterstützung jetzt direkt aus der Oldenburger Community, was eben diese ganzen Themen angeht oder eben auch von anderen Stellen oder Vereinen oder Organisationen?
Ja, das ist halt so ein bisschen die Situation in Oldenburg. Da sind wir halt ein bisschen auf verlorenem Posten tatsächlich. Und wir werden das Queer-Café und das Queer, den Queer-Support sicherlich auch im nächsten Jahr nicht weiter finanziert bekommen und werden den zum Ende bzw. Anfang des Jahres, also nach Projektende, auch beenden müssen. Ja, da gibt es einfach weniger AkteurInnen und es gibt halt auch, wie überall, es fehlt an Geld. Also es gäbe sicherlich Menschen, die Lust hätten und Interesse hätten und sich engagieren würden, aber es bedarf halt einfach auch bestimmter finanzieller Ressourcen, um sowas umsetzen zu können. Und da mangelt es halt einfach, leider.
Du hattest vorhin schon verschiedene Bereiche angesprochen, in denen ihr tätig seid. Soweit ich weiß, macht ihr zwar auch Veranstaltungen hier an der Universität jetzt irgendwie mit uns oder auch mit anderen zusammen, aber eure eigentliche Arbeit, gerade auch was die Prävention angeht, liegt ja eher dann auf kleineren Gruppen wie jetzt Drogenkonsumierende oder Leute in Haft oder eben Geflüchteten.
Genau, also zuständig, es gibt so historisch gesehen gab es die Aufteilung, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für die Allgemeinbevölkerung, die sogenannte Allgemeinbevölkerung, zuständig ist und die AIDS-Hilfen zuständig sind für die besonders vulnerablen sogenannten Hochrisikogruppen. Das ist so die Aufteilung, die aus der Entstehungsgeschichte in den 80er Jahren der AIDS-Hilfen und der BZGA sich ergeben hat. Das heißt, wir sind zuständig für MSM im Hauptteil erstmal, also Männer, die Sex mit Männern haben und schwule Männer, aber halt auch solche, die sich nicht unbedingt als schwul definieren. Für DrogengebraucherInnen, für Menschen mit Flucht und Migration, Frauen, inhaftierte Menschen und so weiter. Das ist unser Hauptbereich und da arbeiten wir nach Möglichkeit mit Peer-Ansätzen. Wir versuchen möglichst niedrigschwellig zu arbeiten, um eben diese Menschen abzuholen. Versuchen auf Augenhöhe. Wir arbeiten möglichst hierarchiefrei innerhalb des Vereins, genauso wie mit unseren KlientInnen. Unser Ansatz ist nicht mit erhobenem Zeigefinger, den Menschen zu sagen, du musst das jetzt irgendwie so machen oder du musst dein Leben auf eine bestimmte Art leben, die dem Normsystem oder bestimmten Werten der Gesellschaft entsprechen, sondern wir versuchen akzeptierend, lebensweltorientiert und klientenzentriert zu arbeiten, also uns wirklich anzugucken, wer braucht uns, wie können wir diese Menschen erreichen und was ist in deren Lebensrealität eigentlich das, was sie interessiert und was ihre Bedarfe sind und wie können wir dann mit diesen Menschen gemeinsam, wie gesagt, entweder HIV-Präventionsmethoden erarbeiten, also wie kann ich mich selber schützen, was ist eine Methode, die für mich anwendbar ist. Genau, und da versuchen wir möglichst nah an den Menschen zu arbeiten und mit den Menschen zu arbeiten, die betroffen sind und die unsere Zielgruppen letztlich darstellen.
Jetzt hast du die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angesprochen. Wie ist denn so deine Einschätzung, was deren Arbeit angeht, die ja wahrscheinlich viel weniger so vertrauensvoll und hierarchiefrei irgendwie arbeiten können? Wo siehst du da irgendwie Ansatzpunkte, was man besser machen kann, um eben eine bessere Präventionsarbeit anzugehen oder eben auch so das Stigma von einer HIV-Infektion oder eben auch von begleitenden Depressionen oder so zu nehmen?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, es war viele Jahre, war es wirklich Thema im AIDS-Hilfe-Kontext oder im HIV-Kontext, auch zu sagen, wir wollen diese besonders vulnerablen Zielgruppen auch als solch benennen und wir wollen da auch eine klare Kategorisierung und eine klare Abtrennung von anderen Gruppen. Also du erreichst, wie gesagt, Männer als, also schwule Männer und MSM erreichst du nicht darüber, dass du gesellschaftlich Männer ansprichst, sondern du musst direkt die schwulen Männer und die MSM ansprechen und gucken, wie du sie erreichst. Da war das durchaus wichtig und auch notwendig, glaube ich, diese Gruppen zu benennen, um auch die Bedarfe jeweils genau ermitteln zu können. Inzwischen gehen wir, glaube ich, wieder in Richtung und was mich auch sehr freut, dass wir von diesen einzelnen Gruppen wieder zurückgehen auf den Punkt zu sagen, es gibt so viele Überschneidungen natürlich. Also jemand, der MSM oder schwul ist, kann natürlich auch gleichzeitig Drogen konsumieren. Und da müssen wir gucken, was werden dort für Drogen konsumiert und wie werden sie konsumiert. MigrantInnen ebenso. Also du kannst MigrantInnen sein und gleichzeitig SexarbeiterInnen und gleichzeitig LGBTQI oder DrogengebraucherInnen oder wie auch immer. Also dieses Intersektionale wird ja wieder mehr und ich denke, dass da dann auch letztlich diese Abspaltung von Allgemeinbevölkerung und den Zielgruppen, ich glaube schon, dass es an vielen Punkten nach wie vor notwendig ist und wir es auch nicht damit hinkriegen, zu sagen, es braucht die AIDS-Hilfen nicht mehr. Das glaube ich tatsächlich noch nicht. Aber ich denke, es wird schon in Zukunft vielleicht möglich sein, dass im gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Kontext diese Zielgruppen immer mitgedacht werden. Und das wäre ja letztlich das Ziel. Aber das ist, glaube ich, was Zukunft ist, aber sie ist nicht mehr ganz so weit weg wie von da, wo wir herkommen.
Also habe ich das jetzt richtig herausgehört? Es gibt quasi bei euch einen Unterschied zwischen den Zielgruppen, die ihr speziell ansprecht in Bezug auf Prävention und den Menschen sozusagen, die zu euch kommen können, um sich beraten zu lassen. Oder unterscheidet ihr da auch, dass ihr sagt, okay, wir beraten vor allem diese Risikogruppen und für andere fühlen wir uns nicht so direkt zuständig?
Das ist eine große Diskussion, die gerade stattfindet, wie in Oldenburg, also überregional stattfindet, wie in Oldenburg und die meisten anderen AIDS-Hilfen auch. Ich wüsste jetzt keine, die sagt, sie schmeißt jemanden raus, nur weil er oder sie ein heterosexueller, sexuelle Deutsche ist. Werden wir und keine Drogen nimmt, werden wir sicherlich nicht sagen, so, dann hast du hier auch nichts mehr zu suchen. Wir versuchen halt unsere Prävention, gerade in der Prävention, halt genau die Zielgruppen anzusprechen, die wir haben. Und für die Allgemeinbevölkerung, da das, was wir dort machen, ist überwiegend Antidiskriminierungsarbeit, die nehmen wir auch mit. Also versuchen natürlich auch die Allgemeinbevölkerung immer wieder zu erreichen. Allerdings nicht unbedingt mit unseren spezifischen Angeboten, sondern dann mit Öffentlichkeitsarbeit und da dann Antidiskriminierungsarbeit vorrangig zu leisten und aufzuklären, dass es eben auch nicht nur diese Zielgruppen betrifft, sondern dass es durchaus alle Menschen auch betreffen kann, der die Sexualität leben. Also es ist nicht nur beschränkt auf bestimmte Zielgruppen. Allerdings versuchen wir die Ansprache unserer Angebote auf diese Zielgruppen erstmal auszurichten. Da versuchen wir natürlich schon für unsere Zielgruppen, die wir haben, besonders uns darauf zu konzentrieren. Allerdings ist das bezüglich der betroffenen Personen und der Menschen, die bei uns Hilfe und Unterstützung suchen oder zum Beispiel einen HIV-Selbsttest machen wollen, ist das völlig zweitrangig. Also da kann jede kommen und ihre Probleme oder ihre Sorgen und Ängste darbringen und wir werden uns darum natürlich kümmern, das ist gar keine Frage.
Wie kann ich denn jetzt Personen in meinem Umfeld unterstützen, wenn ich irgendwie merke, sie haben Probleme? Wie würdest du denn da vorgehen? Wie würdest du Hilfe signalisieren?
Ich glaube, der erste Schritt ist immer, also gerade auch bei HIV, sich selbst zu erkundigen. Also selbst einfach die Bilder, die im Kopf sind und das Wissen, was man vermeintlich selber hat, egal wie gut es ist, einfach nochmal zu überprüfen, sich selbst zu erkundigen, sich schlau zu machen, zu überlegen und nachzulesen, was ist überhaupt das Wichtigste, wie gehe ich damit um, wie kann ich damit umgehen und was sind die Fakten. Und ansonsten ist, glaube ich, was immer helfen kann, natürlich sind Verarbeitungen von Erkrankungen und auch Freundschaften sind ja wahnsinnig individuell, da gibt es sicherlich keinen Plan A, der für alle Menschen immer passt. Aber eine Offenheit zu signalisieren, sich solidarisch zu erklären, sich solidarisch zu zeigen, Dinge anzusprechen, sie wahrzunehmen. Ich glaube, damit macht man schon ganz viel, öffnet man den Raum schon für diese Thematik. Und wenn es das Tragen von einer LGBTQI-Fahne, ein Sticker am Revers ist sozusagen, um zu zeigen und zu unterstützen und sagen, hier, ich bin auch für dieses Thema ansprechbar. Ob es dann die Age-Schleife ist, einfach zu signalisieren, hier, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich bin solidarisch. Und falls mich eine meiner Freundinnen ansprechen möchte, weil sie vielleicht HIV-positiv ist und es sich nicht traut, sich zu outen und sie sieht, dass ich diese Age-Schleife trage oder dass ich persönlich dieses Thema auch zwischendurch mal anspreche und es einbringe, ich glaube, dass das ganz viel mit den Menschen macht und es wird wahrgenommen. Also das kann ich ganz sicher sagen, dass die Menschen, die von HIV betroffen sind, die war, ob sie in der Stadt jemanden treffen, der zum Beispiel eine rote Soli-Schleife an der Jacke hat, das sehen die Menschen und das macht was mit ihnen und das macht positiv was mit ihnen, das bestärkt sie. Ansonsten ist natürlich immer, ich glaube, dass einfach diese Räume schaffen und zu sagen, es ist Platz, es wäre Raum, wenn du mal was hast, dann melde dich und dann gucken wir gemeinsam, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, dass das der große Unterschied ist zwischen dem, es einfach verschweigen, die Option bieten, die Tür öffnen, und ob die Menschen dann durchgehen oder nicht durchgehen, bleibt ein Stück weit auch die eigene Entscheidung. Aber als Türöffner einfach zu zeigen, ich bin solidarisch, ich habe es auf dem Plan, es gibt Menschen in Oldenburg, die sind HIV-positiv, komm her, du darfst hier sein, ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist wie in allen Bereichen von Gesundheit oder von LGBTQI oder was auch immer, oder schwarze Deutsche oder schwarze Menschen generell, POC und so weiter, einfach zeigen, signalisieren, wir sind solidarisch und wir wissen um eure Vulnerabilität, wir wissen um eure spezifische Situation und wir sind bereit, uns damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, uns läuft langsam so ein bisschen die Zeit davon. Aber vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und dass du hierher gekommen bist, um mit uns zu sprechen. Hast du zum Abschluss noch was du unseren Zuhörenden noch gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich würde mit auf den Weg geben, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Es gibt die Möglichkeit, in der AIDS-Hilfe tatsächlich alles zu besprechen rund um die eigene Identität oder Fragen dazu oder sich Hilfe und Unterstützung zu holen, sich empowern zu lassen. Meldet euch, traut euch das zu, traut euch da offen mit umzugehen, jedenfalls erstmal in dem geschützten Rahmen vielleicht der AIDS-Hilfe oder eine andere Organisation, natürlich auch gerne dort. Und ansonsten würde ich halt einfach an die Solidarität, also sowohl was psychische Grunderkrankungen oder Erkrankungen, was Depressionen und so weiter angeht, versucht offen zu sein, versucht es zu benennen, versucht gegenseitig zu sagen, Netzwerke herzustellen und einfach zu sagen, was ist, wenn es dir nicht gut geht, du kannst mir melden. Manchmal reicht das einfach schon, den Menschen an die Hand zu geben und zu sagen, ich wäre für dich da. Und wenn du nicht möchtest, ist das okay, aber hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst? Kannst du es teilen? Wie könntest du es teilen? Was für einen Raum brauchst du eigentlich? Und das wäre was jeder in seinem Freundinnenkreis auch machen kann, zu überlegen, wie können wir denn untereinander überhaupt Strukturen schaffen, dass jede sich traut, mit irgendwem überhaupt sprechen zu können. Und das lässt sich ja eigentlich relativ schnell klären, indem man sich einfach mal zusammensetzt und sagt, hier, wenn jemand Fragen hat, meldet euch oder setzt euch mit mir in Verbindung. Oder ich bin bereit, dir zuzuhören. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Und das ist einfach Sachen auszusprechen, anzusprechen, Räume zu bieten, sich zu überlegen, wie kann ich es umsetzen in meinem Freundeskreis und wie kann ich es anbieten. Und ich glaube, damit ist dann schon relativ viel erreicht.
Gut, dann auch ein großes Dankeschön meinerseits für das doch sehr persönliche und lange Gespräch. Genau, und dann hoffe ich, dass doch dein Appell an viele offene Ohren stößt. Und dann vielen Dank.
Danke dafür. Dankeschön.